Ich glaube, es ist wichtig einfach, dass wir schauen, dass wir gar nicht in die Situation kommen, dass wir krank werden. Es ist immer so, wenn die Mutter mit der Tochter nicht über das weibliche Genital und über Sexualität offen sprechen kann, dann lernt es die Tochter nicht, ja. Man muss eine Verbindung zum eigenen Körper herstellen, ja. Alle Frauen, die was sagen, da unten brennt, die kriegen einen Spiegel in die Hand. Wir Frauen verwenden ja meistens eine gute Pflege für unsere Gesichtshaut. Und ich denke mir, ab 35, 40 darf man auch eine Pflege für die Vulva verwenden.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Heute räumen wir mit dem nächsten gesellschaftlichen Tabuthema auf und sprechen es auch gleich direkt an. Viele Frauen haben bei Intimbeschwerden, die von der Vulva ausgehen, das Gefühl, die Vagina sei davon betroffen. Ein Grund hierfür ist, dass der Übergang von der Vulva über den Scheidenvorhof zur Vagina fließend ist. Dadurch kann es für eine Frau tatsächlich schwierig oder sogar unmöglich sein, Juckreiz, Brennen und andere Beschwerden korrekt zuzuordnen. Die Vagina ist jedoch nur selten Ort des Geschehens, weil sie nur minimal mit schmerzempfindlichen und anderen sensiblen Nerven ausgestattet ist. Das hat die Natur so eingerichtet, weil die Vagina als Geburtskanal dient. Darüber hinaus werden die Begriffe Vulva und Vagina von vielen Frauen verwechselt oder fälschlicherweise gleichgesetzt. In dieser Folge sorgen wir für Klarheit, denn alle Bestandteile sorgen dafür, dass das weibliche Geschlecht so stark ist, wie es ist. Herzlich willkommen, Dr. Birgit Bergmeister.
Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, dass wir dann über dieses wichtige Thema sprechen können.
Genau, also ich hoffe, ich habe das in der Einleitung ein bisschen darstellen können, über was wir jetzt sprechen. Ich möchte auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, also auch die männlichen, dazu einladen, jetzt nicht abzudrehen, denn ich bin schon auch der Meinung, dass beide voneinander sich Bescheid wissen sollten, denn ich dann auch der Meinung bin, dass man ganz anderes Verständnis für das Gegenüber hat oder entwickelt. Vielleicht vorab kannst du uns einmal ein bisschen erzählen, wo so deine Spezialbereiche sind, also Frauenmedizin an sich natürlich, aber was da so dein, Daily Business, wenn man das so nennen darf, ist und wie du dazu gekommen bist.
Sehr gern. Also ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, das ist die Bezeichnung, und ich arbeite in einer niedergelassenen Praxis, in einer gynäkologischen Ordination, und habe mich eigentlich während meiner Ausbildung auf den Bereich der Gynäkologie spezialisiert. Ich habe zwar sehr wohl auch geburtshilflich Frauen betreut, also Schwangerschaften betreut und Geburten betreut. Mein Steckenpferd in der Ausbildung war eigentlich die operative Gynäkologie und die Onkologie. Und im Bereich der Onkologie gehört jetzt nicht nur die tatsächlichen Krebserkrankungen dazu, sondern wir haben uns auch sehr viel mit dem Thema der Krebsvorstufen auseinandergesetzt. Und die können ja im Gebärmutterhalsbereich, in der Vagina und in der Vulva auftreten. Und da habe ich mich eben in der Ausbildung ganz viel damit auseinandergesetzt. Und es gibt auch viele Frauen, die da eben betroffen sind und Hilfe brauchen. Genau. Und das ist so mein Steckenpferd eigentlich, ja.
Okay, und ihr seid, glaube ich, was ich in unseren Recherchen gesehen habe, bist du nicht allein in der Ordination, es seid ja mehrere dort. Habt ihr euch hat da jeder sein Spezialgebiet und habt ihr euch hier da ein bisschen besonders gemacht oder abgehoben zu?
Also aktuell ist es so, dass wir zu zweit in der Ordination sind, also zwei Ärztinnen und eine Hebamme ist noch mit dabei. Und ich würde schon sagen, dass wir uns sehr gut ergänzen und jeder so ein bisschen sein eigenes Spezialgebiet hat. Grundsätzlich ist die Ordination schon sehr spezialisiert auf den Bereich Gynäkologie und operative Gynäkologie. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch zusätzlich noch einen anderen Schwerpunkt habe, nämlich einen komplementärmedizinischen Schwerpunkt. Ich habe mich auch in meiner Ausbildung sehr viel mit der traditionell chinesischen Medizin auseinandergesetzt und biete es auch in der Ordination an, Akupunktiere. Mache jetzt sehr viel mit Darmgesundheit und Mikronährstoffe, weil ich einfach merke, dass es voll, voll wichtig ist, eben auf die Gesundheit zu achten und nicht nur als ausschlaggebend ist, Krankheiten zu behandeln, sondern ich glaube, es ist wichtig einfach, dass wir schauen, dass wir gar nicht in die Situation kommen, dass wir krank werden. Ja.
Ich glaube auch, dass das in Verbindung zusammen, das hört man jetzt immer mehr, ja, eben die schulische, die komplementäre Medizin in Kombination, ja, sehr gut harmoniert. Das bedeutet, ihr macht bei euch auch direkt Geburten, Operationen, man muss jetzt nicht extra in ein Krankenhaus gehen, sondern ist bei euch sozusagen voll
umsorgt. Es ist so, dass wir Schwangere betreuen, aber für die Geburt geht die Frau dann schon ins Krankenhaus, und zwar in ein öffentliches Krankenhaus, also das bieten wir nicht privat an, so wie man es auch manchmal kennt, dass man im Belegspitäler Geburten begleitet, aber was wir sehr wohl anbieten, sind operative Eingriffe, und zwar in Salzburg bei den Diakonissen machen wir operative Eingriffe, und es gibt in Oberösterreich auch ein ganz tolles Gesundheitszentrum in der Nähe von Gmunden, wo wir auch kleinoperative Eingriffe machen, eben so Konisationen, wo man vom Gebärmutterhals Krebs die Vorstufen quasi entfernt, Gebärmutterspiegelungen, Kuretagen, genau, also das bieten wir alles quasi als Gesamtkonzept an, und zusätzlich machen wir in der Ordination, da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, also die Konisation ist, glaube ich, vielen zumindest ein Thema, das ist ja halt die Behandlung dieser Krebsvorstufen im Bereich des Gebärmutterhalses. Das ist die Standardtherapie, muss man sagen, eben wenn da Zellveränderungen ist. Aber es gibt eine ganz tolle Therapie, wo man eine hochprozentige Essiglösung auf den Gebärmutterhals drauf gibt. Und das ist dann wie so ein Peeling, und man schält damit diese HPV-Viren, die was ja ursächlich sind für diese Zellveränderungen, ab, und die Zellen, die was befallen sind mit den Zellveränderungen. Das heißt, wir haben da so eine minimalversive Behandlungsoption, die man den Frauen, vor allem den Jüngeren, die was noch einen Kinderwunsch haben, anbieten können. Also wir schauen halt, dass wir wirklich ein breites Spektrum zur Verfügung haben, dass wir die Frauen in vielen Lebensphasen ganz gut begleiten können und ja, therapieren können.
Jetzt noch, also interessenshalber für mich jetzt so, Gebärmutterspiegelung. Mhm. Ich habe das überhaupt noch nicht gehört.
Die Gebärmutterspiegelung?
Ich bin darauf hingewiesen worden, ist das, sollte man das machen? Mhm. Wenn ja, ab wann, welcher Alter, wie wichtig ist denn das?
Also die Gebärmutterspiegelung ist an und für sich nicht so wie die Darmspiegelung, dass man sagt, das ist irgendeine Vorsorgeuntersuchung, sondern das ist eigentlich im Rahmen einer Therapie. Ja, also genau, wenn die Frau zum Beispiel nach dem Wechsel eine Blutung hat, das sollte ja nicht sein, ja, dann muss man ausschließen, dass irgendein Prozess in der Gebärmutterhöhle drinnen ist, der diese Blutung verursacht. Und da denke ich eben an Gebärmutterkrebs zum Beispiel. Ja. Wenn wir uns da die Frauen vor dem Wechsel anschauen, gibt es auch Indikationen, also Notwendigkeiten, dass diese Therapie durchgeführt wird. Nämlich, dass man mal einen Polyp hat oder wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, und es funktioniert einfach nicht, dass man mal in die Gebärmutterhöhle reinschaut und schaut, sind da irgendwelche Auffälligkeiten drinnen. Genau. Aber es wird jetzt nicht als Präventivmedizin angesehen, sondern es ist dann im Rahmen eines therapeutischen Eingriffes.
Aha, okay.
Genau.
So, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen einschwenken.
Zum wirklichen Thema.
Aber nein, das ist schon natürlich... Das ist alles wichtig, aber ich glaube, das wird in einer Folge gar nicht unterbringen. Aber jetzt, wo du natürlich so in dem Thema drinnen bist, kannst du vielleicht sagen, warum ist das weibliche Geschlechtsorgan oder alles zusammenfassend so ein Tabuthema? Es geht jetzt gar nicht darum, dass das in jedem Kaffeehaus besprochen wird.
Aber man redet nicht drüber.
Das ist schon sehr schambehaftet, und oftmals, wie man ja hört, redet ja die Partnerin mit dem Partner nicht einmal drüber. Und warum ist das so ein Tabuthema?
Ich glaube, dass das ganz, ganz tief in uns verwurzelt ist. Das hat sicher die Ursache, liegt ja Jahrhunderte schon zurück. Ich glaube, vor allem wenn man das historisch, kulturell, religiös betrachtet, war das weibliche Genital und auch die weibliche Sexualität immer kontrolliert und tabuisiert, vor allem auch durch patriarchale Strukturen, muss man sagen, hat man nie über dieses Thema gesprochen und war sehr von den Männern kontrolliert. Ich glaube, das ist so, das was halt vor ganz, ganz vielen Jahren war, und das tragt sich von Generation zu Generation, zu einem gewissen Grad halt weiter. Und wenn, es ist immer so, wenn die Mutter mit der Tochter nicht über das weibliche Genital und über Sexualität offen sprechen kann, dann lernt es die Tochter nicht, ja. Und die wird dann möglicherweise ihrer Tochter dann auch wieder nicht weitergeben oder ihren Sohn, ja. Es ist genauso wichtig, dass man, es ist unabhängig jetzt von den Geschlechtern, es ist einfach wichtig, dass man offen über Sexualität und die weiblichen und männlichen Genitalorgane sprechen kann. Und
das ist ein wahnsinniges so Tabuthema. Also meine Tochter ist ja jetzt in der Pubertät gerade, gell? Und da brauche ich nicht nur irgendwie so das Wort im Mund nehmen. Man heißt schon, Frau Mama, bitte hör auf. Also die blockt, vielleicht kommt das, wenn man älter ist. Gell? Aber ich denke mir schon, eine gewisse Aufklärung sollte schon da sein, gell? Und es darf ja kein Tabuthema sein. Oder man braucht sich nicht schämen dafür. Für den weiblichen Körper oder was da gerade passiert. Gell? Das ist ja normal. Aber das wird oft wirklich, boah, nein, Mama, hör auf jetzt. Da brauchen wir jetzt nicht weiterreden. Du bist peinlich.
Ich glaube, das ist vor allem halt in der Pubertät natürlich, dass die Mädels dann so beschämt sind. Und darum finde ich, wäre es auch ganz, ganz wichtig, dass man da ganz früh eigentlich schon ansetzt mit dieser basalen Aufklärung über den weiblichen und männlichen Körper. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das vielleicht schon im Kindergartenalter so gewisse Sachen bespricht. Ja, da im Kindergarten muss es natürlich nicht um Sexualität gehen, aber zumindest, dass die Kinder lernen, die Geschlechtsorgane richtig zu benennen, wissen ganz genau, okay, das ist jetzt mein Bereich, das ist privat, da hat niemand anderer Zugang, also dass die auch lernen, gewisse Grenzen aufzuweisen und dann über der Volksschule schon lernen, also über die Volksschule hinaus in jeder Altersstufe quasi, dass sie da altersgerecht aufgeklärt werden. Ja, über die körperlichen Veränderungen, die was dann anstehen, so zwischen 7 und 12 Jahre, die emotionalen Aspekte, die was dann dazukommen durch diese hormonellen Veränderungen. Und ich glaube, wenn man da frühzeitig ansetzt, möglicherweise ist dann schon so viel Vorwissen da, dass in der Pubertät gar nicht mehr so, dass sie gar nicht mehr so das Gefühl haben, es ist so tabu oder sie müssen sich dafür schämen, ja, weil es einfach normal ist, drüber zu sprechen.
Genau. Natürlich, jetzt und wie es halt so ist in der heutigen Zeit mit der Technologie, es gibt die Videos, es gibt Social Media, es gibt Podcasts, zum Glück, weil es ja vor allem den Sinn der Aufklärung oder generell dazu beitragen sollte, aber leider gibt es ja dafür Schattenseiten, wie wir alle wissen, mit Falschinformationen oder völligen Übertriebenheiten. Jetzt ist es natürlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, 38 Jahre alt und ich habe das Wort Vulva war mir auch nicht geläufig. Also, nein, das habe ich nicht gewusst. Okay. Ist jetzt die Frage, nein, ist jetzt, glaube ich, aus dem Mund nicht so schlimm, wenn ich mich sonst gut auskenne. Aber es ist schon, man lernt echt nie aus. Also das ist wirklich, ich glaube, dass es da vielleicht, wie du jetzt gesagt hast, in der Schule fortlaufend schon wichtig wäre, in gewissen Unterrichtsstunden das wirklich ist. Anzusprechen und seriös und aufklärt, weil es ist, also mir war das dort nicht bekannt.
Und ich glaube, das ist halt das Thema, gell? Weil wenn es den Eltern nicht bekannt ist, dann spricht man ja daheim einfach nicht darüber, was ja logisch ist, weil man weiß ja auch nicht besser, ja. Man macht ja nichts aus Bosheit heraus, sondern man weiß nicht besser, es wird nicht angesprochen und das Kind lernt dann aber auch nicht gut drüber zu sprechen, eigentlich, ja, indirekt. Und natürlich sehe ich da schon auch natürlich bezüglich Aufklärung, Schulen, Kindergärten, wie auch immer, aber ich sehe auch ganz stark eigentlich die Eltern in der Verantwortung, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich in dem Bereich fortzubilden. Es gibt da, wie du angesprochen hast, Literatur im Internet, wo man halt nachschauen kann, okay, es ist jetzt, mein Kind ist jetzt so und so alt, was war jetzt adäquat mit dem Kind zu besprechen? Und ich habe ja auch einen kleinen Sohn und da gibt es auch schon, der ist jetzt 16 Monate, ist wirklich noch eigentlich ein Zwerg, aber es gibt so Aufklärungsbücher, die sind ab 18 Monate geeignet und die liegen halt einfach bei seinen Büchern mit dabei und manchmal schnappt er sich und schaut es halt einfach durch. Und da ist halt der Körper aufgelistet und wie das mit dem Topferl funktioniert. Mhm. Und ich versuche halt von klein auf da eine Normalität einzubringen. Und ich glaube, das ist halt einfach auch wichtig, dass man das macht.
Richtig, weil es sollte ja gar nicht so weit kommen, dass man sich schämt dafür. Und genau. Wie meine Schwester sagt, meine Tochter ist auch 13, also sind gleich alt. Vielleicht redet jetzt die Mutter mit einer Tochter leichter wie der Vater mit der Tochter. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Da fängt es nämlich schon an. Also ich sage einmal, das müssen die Mütter machen.
Na schau, aber du fühlst dich ja auch dann beschämt. Und durch das impliziert
aber nur aus dem Grund, weil du die Augen dann vor der Tochter siehst und merkst, wie die knallrot anläuft und den Kopf senkt und dann denkst du, oh, das wird jetzt nichts mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Also man muss das schon...
Man muss schon gut anfangen und gut lenken. Aber eben,
wie gesagt, und wenn die Mutter das macht, dann weiß die Tochter, aha, die war auch einmal so alt wie ich, das ist auch eine Frau, der ist auch einmal gegangen. Also gleich.
Das stimmt schon.
Aber es ist wirklich wichtig. Und warum ist es dann, okay, warum wird die Vulva oft mit der Vagina verwechselt?
Das
aber warum?
Bei dir so gewesen sein. Natürlich. Alles zusammen.
Vulva habe ich gar nicht kennt. Aber warum ist das auch bei Frauen so? Weil, wenn ich zum Frauenarzt gehe,
nein.
Dann ist das auch kein Ding.
Nein. Naja, also mein Frauenarzt, nee. Das ist kein Thema, das wird nicht aufgeklärt. Auch nicht, wenn du in der oder ich weiß nicht mehr, wann man das erste Mal zum Frauenarzt geht, aber das wird nicht einzeln benannt. Also bei mir war es für nicht.
Genau, also das ist wieder dieses Thema, dass man nicht lernt, die eigenen Genitalien richtig zu benennen. Man sagt da unten.
Ja.
Oder man sagt die Schamregion, ja, wo es ja wieder voll schambehaftet oder dieses Schämen impliziert. Also wir... Die Vulva und die Vagina ist oft in unserer Sprache unsichtbar. Ja, es wird, das ist wieder dieses Thema, dass man es nicht lernt, es zu benennen. Ja. Und deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir nochmal ganz kurz besprechen, was die Vulva überhaupt ist. Ja. Und ich würde jeder Frau und jedem jungen Mädchen empfehlen, sich einen Spiegel zu schnappen, einen Handspiegel, und sich einmal hinzusetzen und einmal die eigene Vulva anzuschauen. Und dann zu schauen, okay, wie schaut das aus? Ich habe da die äußeren Vulvalippen, ich habe die inneren Vulvalippen, ich habe die Klitoris, direkt darunter ist die Harnröhre, dann habe ich den Scheideneingang und hinten zum Poloch zieht noch der Damm. Und wenn ich es mir einmal anschaue und sehe, wie es jetzt im Normalzustand, jetzt sage ich normal unter Anführungszeichen, weil was ist schon normal, aber ohne dass man jetzt Beschwerden hat oder Veränderungen hat, man die Vulva anschaut, dann weiß ich, okay, gut, so schaut's aus. Ich weiß, wie was heißt. Wenn's jetzt an einer Stelle juckt, brennt, dann kann ich das eher benennen, wie wenn ich nie hingeschaut habe.
Ja.
Also ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das sage ich den Damen auch immer beim Abtasten der Brust. Jede Frau für sich ist Experte für den eigenen Körper. Wir müssen unseren Körper kennenlernen, um sagen zu können, wo wir ein Problem haben. Weil mit, es brennt da unten, ja, wo brennt's? Sicher als Gynäkologin, Frauenärztin schaue ich dann eh hin, ob ich was Auffälliges sehe. Aber manche Veränderungen sind auch normal, weil sie immer da sind. Und es ist uns auch geholfen, wenn die Frau das besser beschreiben kann, wo sie jetzt die Beschwerden hat, ehrlicherweise.
Werbung. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tauern Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Wenn ich dann schon gar nicht weiß, wie ich das benennen sollte oder so, dann heißt es halt ja da unten und das ist dann alles zusammen. So.
Genau, das ist dann bei den Frauen ist das wirklich dann alles. Das kann alles sein da unten. Ja. Drum, also man muss eine Verbindung zum eigenen Körper herstellen. Ja, alle Frauen, die was sagen, da unten brennt, die kriegen einen Spiegel in die Hand von mir und die müssen sich die Vulva anschauen und dann schauen wir gemeinsam, wo die Lokalisation ist, wo es einer wehtut oder wo es brennt oder wo es die Beschwerden haben.
Das macht ganz, ganz jede wichtig. Frau dann freiwillig, also sie wird sicher nicht gezwungen dazu, das will ich jetzt nicht sagen, aber sagt dann jede Frau, okay, das mache ich jetzt, ich schaue jetzt einmal so. Also das ist doch auch eine Situation oft, wo man sagt, oh, muss ich das jetzt echt machen?
Naja, aber es hat noch keiner abgelehnt.
Okay.
Also auf einen gewissen Grad sind schon neugierig, aber man hat schon das Gefühl, dass viele Frauen sehr ablehnend gegenüber einem eigenen Körper sind. Und das ist eigentlich total traurig, ja, weil jede Frau ist so in Ordnung, wie sie ist, ja. Und jede schaut ein bisschen anders aus. Und ja, das ist halt normal. Das gehört dazu und man muss versuchen, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, weil das ja nicht nur für die Frauengesundheit wichtig ist, sondern für generell die Gesundheit. Ja, psychische Gesundheit, für das generelle Wohlbefinden.
Was sind so die massivsten Merkmale, auf die die Frau achten sollte in dem Bereich?
Naja, es ist ein bisschen abhängig von der Lebensphase, in welcher die Frau gerade steckt. Ja. Wenn ich jetzt an Prämenopausale denke, also die Frauen, die vor dem Wechsel sind, dann kann man sicher Jucken, Brennen, Ausfluss, wobei Ausfluss ein ganz wichtiges Thema ist, weil ein Ausfluss ist normal. Wenn er ein bisschen durchsichtig ist, ein bisschen weißlich ist, der kann ein bisschen schärfer riechen. Er ist nicht mehr normal, wenn er grünlich ist, gräulich ist oder so fischig riecht. Das ist immer ein Hinweis für eine Infektion. Also das sind so Symptome, die was man im Kopf haben kann, wo man sagt, okay, ich suche lieber eine Frauenärztin auf. Aber auch zum Beispiel Juckreiz. Juckreiz, der was irgendwie nicht weggeht, so ein bisschen nadelstichartige Sensationen. Oder auch, wenn ich jetzt eine Wunde habe im Bereich der Vulva und die nicht mehr weggeht. Das ist auch ganz wichtig, dass man das wahrnimmt und dass man dann die Frauenärztin aufsucht. Weil da gibt es dann halt die unterschiedlichsten Ursachen, was es sein kann. Es kann natürlich banalerweise eine Pilzinfektion sein, die was zwar voll lästig ist, aber die was sie im Normalfall relativ gut behandeln lässt. Aber es kann zum Beispiel auch sein eine Autoimmunerkrankung wie der Lichen Sklerosus, die chronisch verläuft und schubförmig immer wieder Entzündungsreaktionen im Bereich der Vulva macht. Und dann auch die Anatomie der Vulva verändern kann. Also da kommt es teilweise zu einem Verschmelzen der inneren Vulvalippen, der Klitoris, der Scheideneingang kann enger werden. Und das ist dann nicht mehr reversibel, also nicht mehr umkehrbar. Ja, also die Frauen haben dann eine recht starke Beeinträchtigung in ihrer Lebensqualität, weil natürlich die Sexualität total gestört ist und halt dieses ständige Brennen und Jucken im Alltag total irritierend ist. Ja.
Das kann man nicht mehr behandeln oder nicht mehr beheben.
Es ist nicht mehr, also wenn es einmal zu so starken anatomischen Veränderungen gekommen ist, kann man es nicht mehr aufhalten, also nicht mehr rückgängig machen. Man kann, wenn es früh erkannt wird, mit einer Cortisoncreme behandeln und dann kann man die Anatomie so gut es geht erhalten. Aber es ist eine chronische Erkrankung, ja. Und die wird sehr häufig ganz spät diagnostiziert. Also es sind ganz, ganz viele Frauen, die was halt dann so im zwischen 50 und 70 sind eigentlich, ja, die was wirklich so ganz verschmolzene innere Vulvalippen haben, wo dann frage ich, ob es stark brennt und juckt, ja, eh immer, aber es ist einfach nicht erkannt worden, ja, oder fehlinterpretiert worden, diese Symptome. Ja, wenn man da schon vorher ein bisschen besser mit einer Therapie gearbeitet hätte, dann hätte man das sicher in vielen Fällen, sage ich jetzt einmal, verhindern können.
Ja, das ist mir jetzt auch.
Wahnsinn, also, ja. Jetzt einmal, als Mo, glaube ich, darf ich die Frage stellen. Blöde Frage gibt es nicht, aber in Form von Schönheits-OPs kann man da nichts machen.
Nein, also wenn so eine chronische Erkrankung vorliegt, nicht, weil jeder Eingriff, den man noch hat, man muss sich das vorstellen, die Vulva-Haut wird dann ganz, ganz dünn, wie so ein pergamentartig, ja, also die wird ganz, ganz empfindlich, ja, und wenn wir da jetzt einen operativen Eingriff durchführen würden, dann hat das eine überschießende Reaktion und eine überschießende Narbenbildung. Ja. Das heißt, die Frau hätte dann wahrscheinlich mehr Probleme wie vorher und deswegen macht man das nicht. Also es ist total, also das ist eigentlich ein Fehler, wenn man sagt, man führt da in dem Bereich dann irgendeine Operation durch.
Hängt das auch davon ab, wie viele Kinder das man gebärt so? Weil wenn man nur ein Kind hat, ist vielleicht nicht so schlimm, als wenn ich jetzt dann 3, 4 Kinder auf die Welt bringe, weil das verändert sich ja dann dadurch auch, oder?
Das kommt jetzt darauf auf, eben von was, dass wir sprechen. Wenn wir jetzt sagen,
mit diesem Juckreiz oder mit diesen Veränderungen, ja, oder das ist alles so.
Wenn wir eben über diesen Lichen Sklerosus sprechen, dann ist es so, dass das nichts damit zu tun hat, wie viele Kinder man geboren hat. Und das ist eben wie so eine Autoimmunerkrankung, was man oft kennt, ist diese Hashimoto-Autoimmunerkrankung oder chronische entzündliche Darmerkrankungen. Das sind also Autoimmunerkrankungen, die was eigentlich multifaktoriell, sagen wir, also ganz viele verschiedene Ursachen haben, aber man weiß nicht so richtig, durch was das ausgelöst wird. Ja. Die Erkrankung hat 2 Gipfel, und zwar junge Mädels, die gerade so vor der Pubertät sind, und dann eben die Frauen, die was im Wechsel sind. Darum geht man eigentlich davon aus, dass das weibliche Hormon, das Östrogen, schon einen Einfluss haben dürfte, dass diese Erkrankung getriggert wird, sage ich jetzt mal, also ausgelöst wird. Aber man weiß schon auch, dass wahrscheinlich eine genetische Komponente dahinter stecken könnte. Ja. Wenn man jetzt nur einen Schritt weiter denkt, was jetzt aber nicht wissenschaftlich bewiesen ist, muss ich dazu sagen, ist, dass man ja weiß, dass diese Autoimmunerkrankungen sehr häufig auch was mit dem Darmmikrobiom zu tun haben können. Ja, also gestörtes Mikrobiom führt dazu, dass Autoimmunreaktionen im Körper ausgelöst werden. Okay. Möglicherweise gibt es auch einen Zusammenhang diesbezüglich, aber da gibt's, also Studienlage gibt's da nicht dazu. Also das ist jetzt rein spekulativ, muss man sagen. Aber ja, da wird sich, glaube ich, schon noch viel tun in den nächsten Jahren. Ja, ich glaube, dass da noch viel geforscht wird und hoffentlich nur bessere Therapieoptionen dann oder idealerweise Ursachenbekämpfung.
Bei den Aufklärungen. Ja. Also ich glaube, ich würde jetzt da wirklich keinem Gynäkologen irgendwas unterstellen, aber wahrscheinlich, wenn man immer das nur ein Schema lernt und bei dem dann bleibt und nicht offen ist, dass man sich weiterbildet oder was Neues macht, dann kann man das auch seinen Patientinnen so weiter, nicht so weitergeben. Es ist ja genau wie im Wechsel. Ich finde, man darf halt da nicht leiden. Ja? Und wenn ich dann immer höre, ja, das ist aber so, das war schon immer so und das ist so. Nein, glaube ich nicht.
Und das ist aber bei ganz vielen Themen so.
Das ist bei ganz vielen Themen. Wirklich. Und für mich ist es immer so wichtig, dass ich dann weiß, aha, es gibt auch andere Gynäkologen, die was da schon ein bisschen offener und mehr wissen und da mehr weiterforschen. Also das ist das Wichtige.
Und dass sie weiterbilden.
Und auch sich weiterbilden und sagen, ja, da kann ich ihnen helfen, da gibt es was.
Ja. Das ist natürlich, das Thema der Weiterbildung ist natürlich essentiell in unserem Beruf, ja. Und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Ärzte haben auch eine Weiterbildungspflicht. Also wir sind ja verpflichtet, dass wir uns weiterbilden im Rahmen unseres Berufes. Und es ist aber schon so, dass viele Themen, vor allem in der Ausbildung und in diesen Fortbildungen, jetzt gar nicht so thematisiert werden. Also man muss da schon wirklich speziell dann fortbilden. Das ist genau das Thema, was du jetzt angesprochen hast mit den mit dem Wechsel und hormonelle Umstellung und dass da jetzt auch das mit dem, ist eh gerade in aller Munde, diese bioidenten Hormone. Und das ist, sowas lernen wir in der Ausbildung nicht. Ja? Und da musst du halt speziell wieder Fortbildungen besuchen, dass du halt in dem Bereich fortbildest. Ja? Also man muss schon ein gewisses Interesse halt auch mitbringen. Genau. Ja? Und das ist schon, wenn man halt voll im Beruf steckt, wir wissen es alle, arbeitsintensiv, wenig Zeit, Familie und Kinder. Aber es ist natürlich keine Entschuldigung, man muss die Zeit nehmen, dass man sich heute in den Bereichen gut fortbildet. Und was ich finde, ist schon wichtig ist, wir dürfen unter uns Kollegen, dürfen auch jemanden weiterempfehlen. Weil ich finde, es ist schon legitim, dass man sich halt vielleicht nicht in allen Bereichen super gut auskennen kann. Ja, man hat eh eine gute Basis, aber das, wie ihr es eh schon gemerkt habt, im Gespräch, es gibt halt Themen, mit denen man sich intensiv auseinandersetzt. Und ich finde, es ist auch schön als Arzt, wenn man sagt, okay, gut, ich bin jetzt an der Grenze, aber ich kenne jemanden, der kann das viel besser und kennt sich besser aus und dann schicke ich den einfach weiter. Ja? Genau. Und da dürfen wir als Ärzte dürfen uns da nicht zu schade sein. Genau. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist wichtig.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, wie verändert sich die Vulva im Laufe des Lebens ohne Krankheit oder Beeinträchtigung oder sonst irgendwas, sondern ganz natürlich?
Das ist auch sehr interessant. Es ist so, die kleinen Mädels haben keinen Ausschluss und da ist häufig sehr, sehr häufig so, dass wirklich die äußeren Vulvalippen die inneren Vulvalippen noch quasi umschließen und da ist der Scheideneingang noch ganz zart und sie haben eben keinen Ausfluss, weil sie die Scheide noch nicht besiedelt ist mit diesen guten Lactobacillen oder mit diesem Mikrobiom, das was dann erst eintritt, wenn die Mädels in die Pubertät kommen. Ja, also die jungen Mädels ist noch alles ganz zart, ganz klein und an und für sich kein Ausfluss. Das heißt, wenn jetzt bei einem kleinen Mädel mal viel Ausfluss ist, dann muss man sich überlegen, okay, vielleicht hat es da irgendwas, ja. Und muss man vielleicht anschauen lassen. Sobald der hormonelle Einfluss kommt, also das Östrogen steigt, das Mädel schon langsam in die Pubertät eintritt, ist es so, dass sich die Vulva dahingehend verändert, dass eben dass sich ein Mikrobiom im Bereich der Scheide ausbildet und die Mädels dann auf einmal eben diesen Ausfluss bekommen. Und das sehe ich schon auch immer wieder in der Ordination, die 13-, 14-jährigen Mädels, die was dann sehr verunsichert sind, weil die sagen dann, ja, Ausfluss, kennen wir überhaupt nicht damit aus, das ist voll unangenehm. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das bespricht, dass das normal ist, dass die Unterhose auch ein bisschen feucht sein darf und dass man dann halt auch ihnen erklärt, dass das ein normaler Prozess ist und dann auch bespricht, okay, was ist dann nicht mehr normal oder wo sollte man dann mal genauer hinschauen. Wenn man dann weitergeht von der Pubertät in die Frau, die gebärfähig wird und dann vielleicht schwanger ist, in der Schwangerschaft verändert sich auch ganz, ganz viel im Bereich der Vulva. Das werden auch viele Frauen so wahrnehmen, da wird die Vulva richtig voluminös, da sind dann Wassereinlagerungen drinnen, die wird größer, die wird dunkler, es verändert sich auch die Farbe. Und der Ausfluss wird viel mehr, ja. Da hat man einfach viel mehr Östrogene im Körper und die Vulva und die Vagina bereiten sich sozusagen auf die Geburt vor und es wird alles ganz locker und weit, ja. Und nach der Geburt ist es so, dass man dann in eine Östrogenmangelsituation eintritt, also durch das Abstoßen von dem Mutterkuchen dann. Und durch das Stillen ist man eigentlich in der Stillzeit in einer Phase, wo ganz wenig Östrogen vorherrscht. Das ist fast vergleichbar mit dem Wechsel. Und da haben die Frauen dann sehr häufig wieder Trockenheit im Bereich der Vagina und Vulva. Aufgrund eben des Östrogenmangels. Genau. Und wie sie sich dann weiter verändert, eben wenn es Richtung Perimenopause geht, Menopause, also der Zeitpunkt kurz oder so 5 bis 10 Jahre vor den Wechseljahren, bis über die Wechseljahre hinaus, dann ist es tendenziell so, dass das Östrogen wieder absinkt und die Scheide trockener wird. Ja, die Scheide wird trockener, die Scheide wird viel empfindlicher und ich glaube, man darf das auch sagen, dass die Scheide ab einem gewissen Alter, eben weil es empfindlicher wird, pflegebedürftig ist. Ja, also wir Frauen verwenden ja meistens eine gute Pflege für unsere Gesichtshaut und ich denke mir, ab 35, 40 darf man auch eine Pflege für die Vulva verwenden. Wobei man da natürlich ein bisschen aufpassen muss, weil jetzt nicht jedes Produkt für die Vulva geeignet ist. Aber es gibt schon sehr, sehr gute Produkte, die eben auch rückfettend sind und man dann auch dieses Gefühl der Trockenheit und dass die Vulva so gereizt wird, ein bisschen minimieren kann. Ja.
Welche Produkte sind das? Weil das war nämlich, das wäre die nächste Frage so gewesen. Benötigt die Vulva eine besondere Pflege? Weil da ist ja, es soll gut riechen, es soll alles, aber ich weiß nicht, ob so Duftstoffe wirklich gut ist für die Vulva.
Grundsätzlich würde ich sagen, weniger ist mehr. Ja. An und für sich braucht die Vulva, sollte mit Wasser gereinigt werden. Was vermieden werden sollte, sind, das ist kurz angesprochen, Duftstoffe, reizende Substanzen, Vaginalspülungen, Seifen. Das ist in Wirklichkeit nicht notwendig. Ja, also die Vulva reinigt sich von selbst eben durch den Ausfluss und Wasser ist ausreichend. Wenn man jetzt aber sagt, man hat irgendwelche Beschwerden, eben wie vaginale Trockenheit, dann gibt es von unterschiedlichsten Firmen Pflegeprodukte. Okay. Genau, die, was man sich in der Apotheke gut holen kann, da kann man auch mit der Gynäkologin super drüber sprechen. Die hat manchmal auch, also ich habe auch in der Ordination immer Produkte, wo ich davon überzeugt bin, dass die gut sind, aber Probal, dass man einfach mal durchtestet, was einem gut tut. Ja, und es ist nicht jedes Produkt für jede Frau gut. Da muss man sich ein bisschen durchtesten. Ja. Genau. Und ab einem gewissen Alter, eben wenn man dann Richtung Wechsel geht, dann kann es oft einmal sinnvoll sein, dass man die Hormone, die einem dann fehlen und auch im Bereich der Vulva fehlen, dass man die quasi ersetzt mit einer Östrogencreme im Bereich der Vulva und des Scheideneingangs. Hat viele positive Effekte, eben, dass die Trockenheit besser wird, dass die Scheide nicht so empfindlich ist, was natürlich dann auch, wo die Sexualität dann wieder ein bisschen aufleben kann, weil Sex haben, wenn die Vagina so trocken ist, ist einfach unangenehm. Das kennt sicher jede Frau von gewissen Situationen. Und ja, aber da ist eben die erste Ansprechperson, würde jetzt schon die Gynäkologin sehen. Ja, da kann man schon ganz offen drüber reden und die kann einen dann auch gut beraten.
Ja. Sehr Wahnsinn, was der Frauenkörper im Laufe Wahnsinn, der Zeit mitmacht, gell? Von klein auf alles so, oder überhaupt, ja.
Na, ist wirklich.
Über die Geburt danach in die Wechseljahre rein. Also
das und darum fehlt da vielleicht ganz oft das Verständnis der Männer dazu, nicht? Weil wir das so in dem Ausmaß oder in der Intensität nicht kennen, ne? Nicht haben. Mhm.
Vielleicht jetzt dann schon immer mehr, weil die Aufklärung jetzt, oder wir Frauen immer lauter werden. Vielleicht waren früher die
das
Frauen
einfach
zu leise, gell? Die haben einfach, okay, das ist so und fertig. Gell? Mhm. Ich glaube, dass die Frauen jetzt einfach lauter werden und darüber viel mehr sprechen wollen und viel mehr an die Öffentlichkeit.
Und das finde ich ja total wichtig, dass die Frau das auch ihrem Partner sagt, du, mein Freund, so ist es das nicht, weil aus dem
Motiv. Genau.
Das finde ich schon wirklich das wichtig.
Genau, das finde ich auch. Also ich glaube, jetzt ist eh eine schöne Bewegung da, dass sie dass viel angesprochen wird schon. Das darf man nur nicht aufhören, wir Frauen. Jetzt muss man weiter laut sein.
Jetzt muss weiterlaufen. Das stimmt, ja. Dann habe ich noch was, also ich kann mich noch erinnern, wie ich so im Teenageralter war, habe ich echt oft einmal wirklich einen normalen Ausfluss gehabt, so wie ich es jetzt gehört habe. Aber mein Frauenarzt hat damals einmal gesagt, naja, dann nimmst du einen Tampon, tust ihn in einen Naturjoghurt rein und dann hast du die, ja, und dann ist der Ausfluss dann besser, dass sie, also da stimmt das eigentlich? Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil man dachte, nein, ich tue das jetzt.
Also, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Die Rationale dahinter, was der Frauenarzt damals gemeint hat, ist wahrscheinlich, in der Scheide sind ja auch Milchsäurebakterien drinnen. Und das sind unsere guten Bakterien, sagen wir immer, die was eben dieses Milieu aufrecht und sauer erhalten, dass der pH-Wert sauer ist und geschützt ist vor anderen Keimen.
Okay.
Es ist aber so, dass im Joghurt auch, sind auch Milchsäurebakterien drinnen, aber da sind andere drinnen wie in der, im Mikrobiom der Vagina. Ja, also eigentlich macht das keinen Sinn. Man hat eher das Risiko, dass man jetzt Keime, die was im Joghurt vielleicht drinnen sind, in die Vagina bringt und dann wieder eine totale Dysbalance herstellt. Also von dem würde ich eigentlich absehen.
Aber das war.
Genau, also Joghurt würde ich nicht verwenden. Es gibt tatsächlich in der Apotheke gute Produkte, wo auch wirklich Milchsäurebakterien drinnen sind, die was, aber, also die wirklich auch in der Vagina vorkommen.
Okay.
Ja.
Das war der Hintergrund. Ich habe mir echt gedacht, na komm,
Gibt aber immer noch viele Frauen, die das machen, ja, weil man es halt auch immer wieder in diesen Internetforen liest, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Da ist gescheiter mal. Man bekommt sich ein Präparat aus der Apotheke.
Okay.
Und wenn wir jetzt beim Joghurt sind, hat die Ernährung grundsätzlich einen Einfluss aufs weibliche Geschlechtsorgan oder auf die Vulva etc.?
Mhm. Man kann sich schon vorstellen, aufgrund der, also ich habe vorhin ja schon kurz angesprochen, dieses Darmmikrobiom. Mhm. Und aufgrund der anatomischen Nähe zwischen Darm und Vulva-Vagina kann man sich schon vorstellen, dass die Ernährung auch einen Einfluss drauf hat, ja, weil wenn das Darmmikrobiom gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass auch das Mikrobiom der Vulva-Vagina gesund ist. Und so würde ich das schon sehen, dass die Ernährung einen Einfluss hat auf die Vulva-Gesundheit. Also es ist sicher ein Thema, diese ausgewogene Ernährung, wo man eben die guten Darmbakterien stärkt, indem man Präbiotika und Probiotika zu sich nimmt. Das können auch Lebensmittel sein, wie, ja, was man kennt, so Sauerkraut, Kimchi, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln, Wurzelgemüse, also alles, was halt irgendwie mikronährstoffreich ist, ist sicherlich gut für die Vulva. Genau. Ob es jetzt hilft, dass man ein Joghurt isst, das was so hoch pasteurisiert wurde, wo eh keine Keime mehr drinnen sind oder keine Lactobacillen mehr drinnen sind und offen eine Woche oder zwei Wochen im Kühlschrank hält, das bezweifelt ich. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man halt versucht, wenn es irgendwie geht, hochqualitative Lebensmittel zu sich nehmen. Es ist halt leider da der Trend dahin zu, dass wir halt wenig Zeit haben, zwischendurch irgendwelche Snacks essen, Fertigprodukte essen, und da weiß man aber tatsächlich, dass das nicht gut ist für unser, für unseren Darm, für unser Mikrobiom im Darm. Und ich sehe das schon, dass Frauen, die so gestresst sind, ja, so ein Hustle die ganze Zeit drinnen sind, psychischen Stress haben, auch dann oft Probleme haben im Bereich der Vulva mit rezidivierenden Infektionen und Beschwerden.
Wahnsinn, gell, wie das zusammenhängt.
Ja, also wir sind jetzt schon relativ am Ende der Zeit angekommen. Es ist, ich hoffe, oder wir hoffen mal sehr, dass wir den einen oder anderen Anschluss geben können, dass die Frauen sagen, okay, auf das muss ich ein bisschen mehr achten, oder das habe ich gar nicht gewusst. Vielleicht in der Verbindung mit dieser Folge kann man sich noch unsere Folge Nummer 43 anhören, wo wir generell über die Frauengesundheit gesprochen haben. Heute ist ja mehr um den Genitalbereich gegangen, aber ich hoffe doch sehr, dass wir vielleicht ein paar Tabus ausräumen konnten und dass sie die eine oder andere Frau das aufgeklärt fühlt oder zumindest drüber sprechen darf. Das, glaube ich, wird doch auch in einer Partnerschaft oder dem Frauenarzt gegenüber oftmals sehr vernachlässigt. Zum Schluss, liebe Birgit, hätten wir noch drei Fragen an dich, und ich würde uns freuen, wenn wir da deine kurzen Antworten dazu hören.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ich würde tatsächlich nichts anders machen. Nein, ich würde tatsächlich nichts anders machen. ich glaube, es hat alles seine Zeit, und alles geht den richtigen Weg, und alles soll zu seiner Zeit sein. Ist alles gut.
Was ist dein Lieblingsessen?
Am liebsten esse ich eigentlich heimischen Fisch. So Forellenfilet oder Saibling mit Petersilkartoffeln. Das esse ich eigentlich richtig gern.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Also wir sind tatsächlich Österreich-Urlauber. Ich liebe das Salzkammergut. Wir machen die letzten Jahre immer wieder im Salzkammergut Urlaub, und es ist echt herrlich.
Schön, gell? Das stimmt.
Auch bei uns ist es schön, genau. Muss nicht immer in die Ferne gehen.
Genau.
Vielen Dank für deine Zeit und für die doch wirklich interessante Folge. Bin schon gespannt, ob die eine oder andere Zuhörerin eine Frage an uns schickt. Vielleicht dürfen die dann an dich weiterleiten.
Sehr gerne.
Und auch seriös beantwortet wird. Und wünschen dir noch weiterhin alles Gute und danke für diese tolle Folge.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch auch noch alles Gute.
Ciao, ciao.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.